Hallo Anna.
Hallo Christoph.
Heute beginnen wir die Episode mit einem Fall, der Hoffnung macht. Ihr habt sicher alle davon gehört und darüber gelesen. Der Fall der Klimaseniorinnen, die nach Straßburg gegangen sind.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat am Dienstag zugunsten einer Gruppe älterer Schweizer Frauen entschieden. Sie hatten argumentiert, dass die unzureichenden Bemühungen ihrer Regierung zur Bekämpfung des Klimawandels sie dem Risiko aussetze, während Hitzewellen zu sterben. Die Klägerinnen hatten sich morgen vor dem Gerichtsgebäude versammelt. Der EGMR entschied, dass Berns Nichteinhaltung früherer Treibhausgasreduktionsziele einige ihrer Menschenrechte verletzt habe.
Der Europäische Gerichtshof hat mit seinem Entscheid bestätigt, die klimabedingt immer häufigeren und intensiveren Hitzewellen, sie sind eine reale und ernsthafte Gefahr für die Gesundheit, das Privat- und das Familienleben der Seniorinnen. Und ja, es besteht ein Zusammenhang zwischen diesen negativen Auswirkungen und den Schweizer Klimaschutzmaßnahmen. Das Urteil bezieht sich also direkt auf die zunehmende Gefahr von Hitzewellen.
Und das hat die Anwältin der Klimaseniorinnen Cordelia Baer bereits in der Episode 24 von Treibhaus erläutert.
Es ist die Aufgabe der Gerichte, wenn es darum geht, eine Menschenrechtsverletzung zu beurteilen. Und wir machen nichts anderes, als eine Menschenrechtsverletzung geltend zu machen. Und das zu prüfen, ist die ureigene Aufgabe eines jeden Gerichts.
Und Cordelia Baer, die Anwältin der Klimaseniorinnen, hat festgestellt, dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hat bindende Wirkung für die Schweiz, aber auch für alle europäischen Länder, die dem Europäischen Gerichtshof unterstellt sind. Und das Urteil wird auch wegweisende Wirkung haben für alle ähnlichen Gerichtsverfahren weltweit.
Und spätestens nach dem Urteil wissen es die meisten, besonders verletzliche Menschen, darunter ältere Frauen, leiden heute schon besonders stark unter der zunehmenden Hitze. Sie leiden so stark, dass ihre Menschenrechte, ihr Recht auf Unversehrtheit und Gesundheit nicht ausreichend respektiert wird. Und genau um diese Hitze geht es in dieser Episode.
Es geht aber auch darum, warum das Urteil in Straßburg ein Erfolg ist für die Klimawissenschaften.
Und wie immer hier noch der Hinweis, Treibhaus wird unter anderem von seinen HörerInnen finanziert. Solide Recherche kostet viel Geld. Wir recherchieren gegen Fake News und für mehr öffentliche Debatten zur Klimakrise. Deshalb danke für eure Unterstützung. Geht auf unsere Webseite und klickt dort auf den Button Unterstützen. Gebt so viel ihr wollt. Jeder Beitrag ist willkommen. Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit Christoph Keller
und Anna Fierz.
Genau, und das andere ist, was wir natürlich gesehen haben jetzt diese Woche mit den Klimaseniorinnen. Das ist Klimawissenschaften mit der Epidemiologie zusammen, die halt sagen konnte, hey, es gibt mehr Klimaextreme, weil wir Kohlenstoff verbrennen etc. Also dass da diese Erkenntnisse in einen gesellschaftlichen oder jetzt in dem Fall juristischen Prozess einfließen, das ist natürlich schon auch ein sehr schönes Kompliment an die so Klimawissenschaften. Oder das.
Und das ist Samuel Lüthi. Samuel Lüthi ist ein Klimawissenschaftler und aktuell Postdoc an der ETH Zürich. Samuel Lüthi forscht seit mehreren Jahren zu Hitzewellen und er führt das Erbe einer Klimawissenschaft weiter, die Basis legt für Klagen wie eben diejenige der Klimaseniorinnen am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wir werden ihn in dieser Episode noch öfters hören.
Und unser Samuel Schläfli, der Treibhaus-Samuel, hat sich die letzten Wochen intensiv mit Hitzewellen auseinandergesetzt und dafür Samuel Lüthi interviewt. Hallo Samuel.
Hallo Anna, hallo Christoph.
Samuel, ich finde das wichtig und wir müssen das immer wieder betonen. Hinter dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Fall der Klimaseniorinnen, hinter diesem Urteil steckt nicht nur jahrelanger Aktivismus und politische Arbeit von engagierten Frauen, sondern eben auch Jahrzehnte intensiver Forschung gerade zu Hitzewellen.
Tatsächlich, denn wie Samuel Lüthi sagt, nur weil Wissenschaftlerinnen die Kausalitäten lückenlos aufzeigen konnten, war ein solches Urteil überhaupt möglich. Also dass zusätzliches CO2 in der Atmosphäre durch Verbrennen von fossilen Energieträgern dazu führt, dass ältere Frauen einem höheren Risiko ausgesetzt sind, an Hitze zu sterben.
Und auch bei der Anklage waren ja die WissenschaftlerInnen sehr stark beteiligt. Ein Team von KlimaphysikerInnen, PolitologInnen, JuristInnen und EpidemiologInnen aus der Schweiz und von anderswo, die meisten von der Universität Bern, haben Ende 2022 ein Gutachten zugunsten der KlimaseniorInnen erstellt.
Das ist schon ziemlich komplex, da kommt einiges zusammen. Und juristische Urteile auf die Klimakrise zurückzuführen, dafür braucht es ja nicht nur die Klimawissenschaft, sondern auch die Medizin, es braucht internationales Recht, Sozialwissenschaften. All diese wissenschaftlichen Daten muss man in eine lückenlose Argumentation zusammenführen.
Und dann braucht es auch noch eine Sprache, die von Richterinnen verstanden wird. Die kann man schließlich nicht einfach mit wissenschaftlichem Jargon oder physikalischen Formeln überzeugen. Ich finde das schon beeindruckend, diese Macht, die Wissenschaft in Verbindung mit Aktivismus und Recht entfalten kann.
Die Klimaseniorinnen haben also ihr Menschenrecht auf Schutz vor tödlicher Hitze geltend gemacht, aber Samuel, um jetzt diese Hitzewellen genauer anzuschauen, wann spricht man von Hitzewellen?
Dafür gibt es verschiedene Definitionen. Der IPCC spricht von einer Periode von außergewöhnlich heißem Wetter, meist definiert durch den Vergleich mit einem Referenzwert. Das kann von 2 Tagen bis zu mehreren Monaten dauern. Die Definition der WMO, also quasi der UN-Organisation für Wetter und Klima, ist etwas konkreter. Als Hitzewellen gelten dort 5 oder mehr Tage ununterbrochene Hitze, wobei die Höchsttemperaturen die maximalen Durchschnittstemperaturen um 5 Grad übersteigen. Meist wird dort als Referenz die Periode zwischen 1961 bis 1990 genutzt.
Klare Definitionen, 5 Grad über der maximalen Durchschnittstemperatur, das tönt ja schon nach ziemlich viel. Und jetzt wissen wir, Samuel, diese Hitzewellen, die sind schlicht und ergreifend gefährlich.
Das sind sie. Und weshalb das so ist, das ließ ich mir von Samuel Lüthi erklären.
Grundsätzlich müssen wir ja einfach so als Mensch unseren Körper permanent kühlen, oder? Also unsere inneren Organe, da hat man Stoffwechsel, da entsteht Wärme, entsteht Hitze. Und die muss von innen nach außen geschafft werden, oder? Und das macht zuerst das Blut von innen an die Hautoberfläche und dann von der Hautoberfläche weg können wir sie entweder abstrahlen oder halt wegschwitzen, oder? Dazu braucht es eigentlich 2 Bedingungen, um abstrahlen zu können, muss die Umgebung kälter sein als 37 Grad, oder? Also Körpertemperatur. Und um abschwitzen zu können, muss die Umgebung Feuchtigkeit aufnehmen können, oder? Und deshalb ist halt gerade dieses Thema dieser feuchten Hitze ist darum so problematisch, weil dann halt beide Prozesse nicht mehr gut funktionieren. Und jetzt auf physiologischer Ebene ist es eigentlich so, dass wenn es heiß ist und eben diese Prozesse nicht mehr gut funktionieren, dann pumpt der Körper mehr Blut in die Hauptoberfläche, um da mehr Wärme hinzubringen. Das heißt, der Herzschlag erhöht sich. Das kann natürlich, wenn man schon Herzprobleme hat, kann das ein Problem an sich sein, oder? Deshalb die vulnerablen Gruppen. Und dann kommt auch dazu, dass sich, wenn man dann nicht genügend effizient kühlen kann, kann es zu einem Hitzeschlag kommen. Da spricht man eigentlich davon, wenn die Kernkörpertemperatur über 40 Grad wird. Und Da verliert man dann das Bewusstsein, kann ins Koma fallen, und das ist gerade für ältere Menschen, ist das so zu etwa 50% tödlich, oder? Also das sind dann die Hitzetoten, oder?
Was der Klimawissenschaftler hier anspricht und was sehr wichtig ist, Temperatur ist nicht gleich Temperatur. Je feuchter das Klima nämlich ist, desto schwieriger ist es für den Körper, sich durch Schwitzen abzukühlen. Die sogenannte Kühlgrenztemperatur, im Englischen Wet Bulb Temperature, das ist die tiefste Temperatur, die sich durch Verdunstung in einer bestimmten Umgebung erreichen lässt. Die Feuchtigkeit ist also wichtig in Bezug auf die gesundheitlichen Auswirkungen von Hitzewellen.
Ja, und ich habe mich gefragt, wann hat das eigentlich angefangen, auch in meiner eigenen Biografie? Wann habe ich zum ersten Mal gemerkt, da stimmt was nicht? Und da ist ja der Jahrhundertsommer 2003 so ein Ereignis, das einem bleibt. Es bleibt einem als der Jahrhundertsommer. Das tönt auch so positiv irgendwie. Wow, es war ein richtig schöner, heißer Sommer. Aber die Realität ist eben eine ganz andere. Das war der Sommer, als überall die Flüsse ausgetrocknet sind, die Fische starben in den Teichen, es gab aufgesprengte Böden auch hierzulande, wie wir sie eigentlich nur von Bildern aus dem afrikanischen Kontinent kennen. Vielerorts stiegen die Temperaturen tagelang über 40 Grad, in Graubünden wurden 41,5 Grad Celsius gemessen, in Sevilla 45 Grad, und ich habe nochmals nachgeschaut, es war der heißeste Sommer seit über 450 Jahren mit 70.000 Toten alleine in Europa. Es gab enorme wirtschaftliche Schäden, Ernten, die ausfielen, 0,5% des europäischen Bruttoinlandprodukts ging durch die Hitzewelle verloren, und die Klimawissenschaftlerinnen konnten später aufzeigen, dass ein solcher Sommer ohne die menschengemachte globale Erhitzung nicht denkbar gewesen wäre.
Ja, das war tatsächlich ein kompletter Ausreißer, dieser Jahrhundertsommer 2003. Und das hat damals auch die Klimawissenschaftlerin wirklich aufgeschreckt, wie mir Samuel Lüthi im Gespräch erzählte. Sowas hatte man zuvor einfach noch nie gesehen. Aber seither sind solche Hitzewellen deutlich häufiger geworden. Zum Beispiel 2019. Da gehen Medizinerinnen mittlerweile davon aus, dass etwa 345.000 Menschen über 65 Jahre an der Hitze gestorben sind. 345.000. Und Expertinnen deuten darauf hin, dass diese Zahl wahrscheinlich noch viel höher ist, aber viele Todesfälle aufgrund von Hitze nicht als solche registriert werden. Die tatsächliche Zahl könnte sogar bis zu 6-mal höher sein, wie Studien aus Japan und Kalifornien nahelegen. Und in vielen tropischen Gebieten, die immer wieder stark von Hitzewellen betroffen sind, fehlt oft die Infrastruktur, damit diese Daten überhaupt erfasst werden könnten. Wir tappen da also teils noch ziemlich im Dunkeln.
Wir haben es aber selbst erlebt. Der letzte Sommer war ja auch hier in Europa wieder extrem. War das denn wieder so ein Ausreißer wie damals 2003?
Das habe ich Samuel Lüthi auch gefragt. Und auch, was man bereits zu den gesundheitlichen Auswirkungen des letzten Hitzesommers weiß.
Ich glaube, so hitzewellenmäßig hat man es halt, mit der Ausnahme von Australien, hat man überall auf der Welt starke Auswirkungen gesehen, oder? Also im Osten Chinas gab es sehr, sehr intensive Hitzewellen, im Amazonasgebiet, auch in tropischen Regionen Afrikas. Und jetzt, was man bei uns in den Medien mehr mitbekommen hat, im Süden Europas, oder? Also so die Zahlen, gerade der Auswirkungen, also der Hitzetoten etc., die sind jetzt noch nicht so aufgearbeitet. Das braucht meistens etwas länger. Die Klimadaten sind da. Für Spanien, die sind immer sehr schnell, habe ich gesehen. Das waren irgendetwa so 10.000, 11.000 Hitzetote jetzt letztes Jahr. Das ist weniger als 2022, weil 2022 auch sehr extrem war. Aber das ist schon sehr, sehr viel, oder? Also Südeuropa hat einfach Hitzesommer nach Hitzesommer, oder? Ich glaube, das Jahr 2022, also das Jahr davor, das ist etwas besser aufgearbeitet bereits. Da hat es eine Studie gegeben, die berechnet hat, dass es europaweit deutlich über 60.000 Tote gegeben hat. Das ist eigentlich schon fast wieder das Niveau dieses Jahrhundertsommers 2003. Und der Unterschied ist halt, dass das jetzt niemanden mehr überrascht hat, oder? Also dass diese extreme Sommer, die erwartet die Klimawissenschaft mittlerweile, oder? Und das ist natürlich schon krass, ja.
Die neuen Extreme, die Samuel Lüthi hier anspricht, die sind enorm. Und die Zahlen aus seiner Forschung sind ja wirklich deprimierend, kann man sagen, und auch beängstigend. Und Samuel Lüthi beschäftigt sich täglich damit.
Ja, er analysiert quasi täglich, wie tödlich die Folgen unserer Untätigkeit gegen die Klimakrise bereits sind und wie sich das in Zukunft entwickeln könnte. Und er spricht auch offen darüber, dass hinter diesen Zahlen Menschen stecken und dass ihm das oft auch persönlich sehr nahe geht.
Also jetzt persönlich ist es mir wichtig, dass ich emotional dabei bleiben will. Also ich sehe viele in der Wissenschaft und ich habe da auch großes Verständnis dafür, dass du dich dann irgendwann einfach für die Zahlen interessierst und die Zahl geht hoch, oh, das ist spannend. Ich verfall teilweise auch in das, aber ich will mir eigentlich regelmäßig etwas Zeit nehmen, danach zu merken, hey, also gerade in der Arbeit mit Hitzemortalität, hey, das sind Menschenleben, oder? Und was ich von Zeit zu Zeit mache, jetzt nicht täglich, sonst würde ich nicht viel anders machen, ist halt mir irgendwie 20 Sekunden Zeit nehmen, um über eine Person, die vielleicht kürzlich verstorben ist, nachzudenken, oder? Und dann hast du diese Zahl vor dir, irgendwie jetzt 500 Tote für die Schweiz in 2022. Und dass du dann wie das hochrechnest, jetzt sollte ich live rechnen, oder? Aber halt dann 20 Sekunden mal 500, es gibt etwa 170 Minuten oder so. Also dann bist du fast 3 Stunden, was soll ich, aber dann merkst du, dann würdest du den Morgen lang, würdest du vor allem halt trauern, oder? Dass man so irgendwie ein bisschen merkt, hey, da geht's um Menschenleben, das sind Impacts auf uns als Gesellschaft, oder? Also es lohnt sich auch, für eine anständige Welt zu kämpfen, oder? Also, das Leben jetzt für mich ist mega schön und das sollten alle Menschen, sollten Anrecht darauf haben, da lohnt es sich, sich gegen das zu stemmen, oder?
Und wenn wir die Profite der Erdöl-Companies, der großen Erdölkonzerne und aller, die in diesem fossilen Bereich tätig sind, der letzten Jahre uns anschauen, müssen wir uns einfach fragen, wie viel Profit gegen wie viele Menschenleben. Ich glaube, das ist eine Rechnung, die wir hier anstellen können. Und ich glaube auch, dass in der Öffentlichkeit bislang noch nicht allzu oft darüber gesprochen wird, wie tödlich eben diese Hitzewellen sind, dass hier mit dem Ausstoß von CO2 tatsächlich Menschen ums Leben kommen. In den Medien werden die Überschwemmungen, die Hurricanes, die Waldbrände immer wieder thematisiert, aber noch immer wird über die Hitze dann in seltsamen Begriffen berichtet. Also es heißt denn da Hitzerekorde und das hat ja irgendwie so eine positive Konnotation oder es heißt dann auch, in den nächsten Tagen wird es richtig heiß und man gibt uns dann den Tipp, geht ab in die Badi und genießt das heiße Wetter.
Das ist genau, was mich auch überrascht hat, als ich mich mit Hitzewelle zu beschäftigen begann. Hitzewellen sind nämlich eigentlich der Killer schlechthin der Klimakrise. Und doch sprechen Politikerinnen noch eher selten von diesem enormen Risiko und den Maßnahmen, die es dagegen braucht. Bei Hochwasser zum Beispiel gibt es in der Schweiz ausgeklügelte Katastrophenszenarien. Dafür werden Millionen investiert. Für Hitzewellen jedoch fehlt sowas noch weitgehend.
Wir hatten also nun Hitzewellen 2003, 2019, 2022 und 2023.
Und wir haben auch 2024 bereits Hitzewellen. Nicht bei uns. Aber in Kerala in Indien mussten im April bereits die Schulen schließen, weil es zu heiß war mit Temperaturen von 35 Grad, die sich aber laut Meteorologinnen vor Ort aufgrund der hohen Feuchtigkeit, Stichwort Wet Bulb Temperature, wie 46 Grad anfühlten. 46 Grad. Die Philippinen, Bangladesch und Thailand waren ebenfalls betroffen. Auch in den Philippinen haben aufgrund der Hitze Tausende von Schulen schließen müssen, ebenso in Bangladesch.
Und hier stellt sich schon die Frage, wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Ich nehme an, die Aussichten für die Zukunft sind jetzt nicht allzu rosig.
Du sagst es, und genau dazu hat Samuel Lüthi in den letzten Jahren geforscht. Letztes Jahr hat er gemeinsam mit 19 Kolleginnen im Magazin Nature Communications eine Studie veröffentlicht, die ziemlich viel Aufsehen erregt hat. Neu war vor allem, dass hier Expertinnen aus Public Health, Epidemiologie und Klimawissenschaften eng zusammengearbeitet haben. Sie haben die neuesten Klimamodelle mit verfügbaren Gesundheitsdaten aus der gesamten Welt kombiniert. Daten zur täglichen hitzebedingten Übersterblichkeit von 748 Städten und Gemeinden in 47 Ländern flossen in diese Studie ein. Also Daten aus Europa, Südostasien, Lateinamerika, den USA und Kanada. Und damit konnten sie nicht nur Aussagen darüber treffen, wie hoch die Hitzemortalität, also die Todesfälle aufgrund von Hitze aktuell ist, sondern auch, wie sich diese in Zukunft eben entwickeln könnte. Samuel Lüthi hat mir das nochmal etwas genauer erklärt.
Konkret haben wir uns da eigentlich die Wiederkehrperioden von Extremen angeschaut. Diese Logik, die kommt eigentlich etwas aus der Versicherungswirtschaft, weil die schauen sich dann die Wiederkehrperioden zum Beispiel von Überschwemmungen an. Und das wird da verwendet, um halt Versicherungsverträge zu bepreisen, oder? Also wie oft erwarte ich welchen Schaden? Und wir haben wie diese Logik genommen und das auf Hitzemortalität angewendet. Also so wie viele Hitzetote erwarten wir einmal in 10 Jahren, erwarten wir einmal in 100 Jahren, das wäre ein Extremereignis, oder? Und haben das so, diese Logik auf dieses Problem angewandt. Und was wir dann aufgezeigt hatten, war eigentlich das, was im Klima von 2000 so ein 1 in 100 Jahr Event oder ein 1 in 100 Jahr Sommer war, also der Sommer 2003, dass wir den im jetzigen Klima so alle 15, alle 20 Jahre bereits erwarten und halt dann mit zunehmender Erwärmung, also in einer 1,5 Grad Welt oder in einer 2 Grad erhitzten Welt, diese ehemalig 1 in 100 Jahr Sommer dann künftig einmal alle 4 Jahre erwarten müssen, oder? Das ist eigentlich so dieses, hey, was früher extrem war, wird zunehmend gewöhnlich.
Die Studie ist wirklich ziemlich schockierend, vor allem wenn man sich einzelne Beispiele darin auch anschaut, zum Beispiel Paris. 2003 war Paris besonders von der Hitzewelle betroffen. Damals waren 5-7% aller Todesfälle hitzebedingt. Das waren bereits etwa 2700 Menschen, die allein in der französischen Metropole aufgrund der Klimaerhitzung frühzeitig gestorben sind. An Dehydrierung, Hitzeschlag oder Herz-Kreislauf-Kollaps. Ohne zusätzliche Maßnahmen könnten es laut der Studie in Zukunft 15% sein, also mehr als doppelt so viele. Die Studie zeigt auch, dass Europa und insbesondere Südeuropa bezüglich Hitzewellen zu den absoluten Hotspots gehören. Zwei Faktoren kommen hier zusammen. Die Temperaturen steigen doppelt so schnell wie im globalen Mittel. Und die Bevölkerung hier in Europa und speziell auch in Südeuropa ist überdurchschnittlich alt.
Du hast jetzt die Ursachen eines Hitzetodes genannt, also Dehydrierung, Hitzeschlag, Herz-Kreislauf-Kollaps und so weiter. Da sind ja die Menschen unterschiedlich anfällig für solche Kollapse, für solche Folgen der Hitzewellen. Jemand in Brasilien wird ja die Hitze deutlich mehr gewohnt sein als in Zürich, oder spielt hier die Physiologie überhaupt keine Rolle?
Nein, das ist ein guter Punkt. Ja, tatsächlich wirkt sich dieselbe Hitze in unterschiedlichen Regionen auch anders auf die hitzebedingte Übersterblichkeit in der Bevölkerung aus. Und das haben die Studienautorinnen auch mit berücksichtigt, natürlich in ihrer Studie. Die Übersterblichkeit hängt nämlich nicht nur von der Temperatur alleine ab, sondern auch von der Physiologie, also wie du sagst, eben die Gewöhnung, wie ist man sich die Hitze in der eigenen Umgebung auch gewohnt. Das ist natürlich in Brasilien anders als in Zürich. Ja. Es hat auch mit dem Verhalten zu tun, also wie stellen sich Menschen auf die Hitze ein? Machen sie zum Beispiel Siestas über Mittag, um sich eben zur heißesten Tageszeit bewusst zu schützen vor der Hitze? Es hat mit Städteplanung zu tun, wie viel Grünflächen. Dann hat es auch mit der demografischen Bevölkerungsstruktur zu tun und dem jeweiligen Gesundheitssystem natürlich. Die Idealtemperatur, bei der es zur geringsten Übersterblichkeit kommt, ist deshalb je nach Ort auch sehr unterschiedlich. In Bangkok liegt dieser Wert zum Beispiel bei 30 Grad, in Sao Paulo bei 23 Grad, in Paris bei 21 und in Zürich bei 18 Grad.
Was noch dazu kommt und was wirklich wichtig ist, es sind natürlich nicht alle Gruppen gleich betroffen. Darauf haben wir schon in Episode 13 und in Episode 30 hingewiesen.
Das ist ein wichtiger Punkt, denn die Betroffenheit ist extrem unterschiedlich. Und wenn wir über Hitzetote sprechen, müssen wir unbedingt auch über Gerechtigkeit sprechen oder besser gesagt über fehlende Gerechtigkeit.
Die Risikogruppe erstmals ist eigentlich erstaunlich ähnlich wie während der Corona-Pandemie. Oder? Das sind ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, Schwangere sind durchaus mehr ausgesetzt, Neugeborene oder Kleinkinder. Was natürlich wichtig ist, mit welchen Gruppen betroffen sind, das sieht man immer ein bisschen entlang der verschiedenen Gerechtigkeitsdiskussionen, oder? Also so soziale Spaltungen, also zum Beispiel in Zürich ist das Beispiel, dass die Kreise 4 und 5, das sind so die ehemaligen Industrie- oder halt Arbeiterklasse-Wohnquartiere, die sind halt viel heißer, weil sie versiegelt sind, oder? Gerade im Vergleich zum Zürichberg, das ist hier so das Villenquartier oder besser gestellt jetzt historisch gesehen. Deshalb da hat man Villa und Bäume und Gärten rundherum. Hier unten, ich wohne eben auch hier, sind die Flächen versiegelt. Und das ist dann halt nicht auf individueller Basis, oder? Aber das ist natürlich aufgrund der sozialen Herkunft, wo man wohnt etc. Das kann natürlich dann auch einen sehr, sehr wichtigen Unterschied machen, oder?
Wenn ich Samuel Lüthi zuhöre, kommt mir immer wieder das Buch von Kim Stanley Robinson in den Sinn, The Ministry for the Future, auf Deutsch das Ministerium für die Zukunft. Das spielt im Jahr 2025 und in der Einstiegsszene wird eine furchtbare Hitzewelle in Indien beschrieben, infolge derer innerhalb einer Woche Millionen von Menschen sterben. Das ist jetzt fast schon keine Science-Fiction mehr. Also es ist so, dass wir uns tatsächlich auf solche Szenarien auch real vorbereiten müssen.
Mir kam diese Szene auch immer wieder in den Sinn, als ich das Gespräch mit Samuel Lüthi führte. Tatsächlich, ja. Und ich habe deshalb Samuel auch auf das Buch angesprochen, habe ihn gefragt, ob er es auch gelesen hat, ob Kim Stanley Robinsons Beschreibung denn mehr sei als Fiction. Und Samuel hat mir gesagt, ja, sie basiere durchaus auch auf fundierter Science.
Also von den Klimaszenarien her ist es genau so, dass wir zu Beginn gesprochen haben, diese feuchte Hitze, die schon in den Klimamodellen drin sind, oder? Also, und das sollte uns schon Sorge bereiten, oder? Und dann, ich finde es sehr gut beschrieben, weil es geht um eine Weltregion, also da Indien, ja, die halt wenig Adaptive Capacity, ist das englische Wort, Adaptionskapazität hat. Also, dass man halt die Menschen sich keine gut isolierten Häuser bauen können, dazu keine Aircons etc. Das sollte uns schon Sorge bereiten. Also gerade so in der Thema Klimagerechtigkeit, wer kann da sowas sowas ausgesetzt sein. Und die Klimamodelle sind da sehr klar, das sind die tropischen Regionen, Indien, Westafrika etc. Oder? Und also ich würde das sicher nicht ausschließen. Und ehrlich gesagt, wenn man je nach Studie und auch im IPCC-Report ist das schon ein Thema, dann ist das durchaus gute Science-Fiction, weil das Science dazu ist definitiv dafür gegeben. Ja. Und notabene ist das also auch schon heute. Es geht wieder in diese Gerechtigkeitsfrage, und das ist zum Beispiel eine Hitzewelle in Westafrika. Das ist meine Studie, die ich gerade im Hinterkopf habe. Und sie qualitative Interviews geführt, und das sind Menschen, die viel in Slum-Housing leben, also in Wellblechhütten, oder? Und diese Wellblechhütten, die werden eigentlich unbewohnbar während einer Hitzewelle, weil die heizen sich den Tag durch auch über 50 Grad auf und kühlen sich dann auch in der Nacht nicht ab, oder? Und was das heisst, also, dass die Leute dann auf der Straße draußen schlafen müssen. Und das wiederum gibt dann halt diese sozialen Kaskaden, oder? Dass du bist dann exponiert gegenüber Gewalt, gegenüber sexueller Gewalt, gegenüber Krankheiten.
Und einmal mehr sind auch bei Hitzewellen die, die am stärksten davon betroffen sind, diejenigen, die am wenigsten zur Klimakrise beitragen.
Ja, das ist krass. Eine Studie aus den USA zeigt zum Beispiel, dass Menschen mit einer eigenen Klimaanlage zu Hause eine 77% geringere Wahrscheinlichkeit haben, durch eine Hitzewelle zu sterben. Wer genügend Geld hat, kann sich also quasi vom Risiko der Hitzewellen loskaufen, während andere diesen schutzlos ausgesetzt sind. Und die Anschaffungskosten und auch die Energiekosten für eine solche Klimaanlage sind natürlich für ärmere Haushalte viel zu hoch.
Ja, und darauf haben wir eben auch schon in den vorhergehenden Episoden hingewiesen, auf diese Recherche der New York Times vor 4 Jahren, die gezeigt hat, dass in den USA, in den Stadtvierteln, in denen vor allem People of Color leben, dass eben diese Stadtviertel viel stärker von der Hitze betroffen sind als andere. In Richmond an der US-Ostküste zum Beispiel kann es während einer Hitzewelle bis zu 10 Grad heißer werden als in der Umgebung, weil es eben dort fast keine Grünflächen gibt, sondern vor allem versiegelte Böden. Und genau dort können sich die meisten Menschen eben auch keine Klimaanlage leisten.
Hast du, Samuel, in deinem Gespräch mit Samuel Lüthi auch darüber gesprochen, wie wir denn jetzt gegen die zunehmenden Hitzewellen etwas tun können, wie wir ankämpfen können?
Ja, für den Klimawissenschaftler ist klar, wir sollten uns einerseits schnellstmöglich auf das Unabwendbare vorbereiten, also Stichwort Klimaadaption, aber eben vor allem auch Situationen, die nicht mehr kontrollierbar sind, um jeden Preis verhindern.
Die allerbeste Anpassung ist natürlich immer aufzuhören, Kohlenstoff zu verbrennen, oder? Also einfach, dass wir halt nicht in diese 1,52 Grad Welt kommen, oder? Also einfach, wenn wir mal diese Extreme partout vermeiden, dann ist das die mit Abstand beste Form von Anpassung, oder? Das will ich immer zuerst gesagt haben, aufhören, Kohlenstoff zu verbrennen. Dann trotzdem, auch weil wir jetzt schon Hitzewellen haben, genau, gibt es die andere Form von Anpassung mit, was machen wir, wenn es trotzdem auftritt. Da bei der Hitze haben wir ja, wie vorhin erwähnt, eine klare vulnerable Gruppe, also vor allem die älteren Menschen, Leute mit Vorerkrankungen, dass man halt auf diese besonders Sorge gibt, oder? Zum Beispiel in den welschen, also in den französischsprachigen Kantonen, da sieht man, also Lausanne zum Beispiel, da geht während einer Hitzewelle patrouilliert die Polizei und sucht alleinstehende Seniorinnen auf, macht ein Check-in, ob diese genügend zu trinken haben, ob sie genügend kühl in der Wohnung haben etc. Weiter ist das für Berufe, zum Beispiel auf dem Bau oder also einfach die draußen stattfinden. Da muss man schon auch aufpassen, dass man vielleicht die Arbeitszeit reduziert, dass es mehr Pausen gibt. Das ist in den Gesamtarbeitsverträgen ist das ein bisschen drin, dass gewissen Temperaturen hat man irgendwie alle 40 Minuten, glaube ich, 15 Minuten Pause statt alle 45 Minuten 10, irgend sowas. Also da hat man schon ein bisschen was drin. Aber da sieht man zum Beispiel Nachbarländer wie Italien, die haben ab gewissen Temperaturen, darf man nicht draußen arbeiten, oder? Und diese Gesetze, die sind, ja, ich sage immer, wurden mit roter Tinte geschrieben, oder? Also das ist, weil einfach Menschen auf den Feldern kollabiert sind, oder? Also das sind oft migrantische Menschen, die durchaus auch für das Gemüse in unseren Supermärkten zuständig sind. Also das muss uns schon bewusst sein. Aber da gibt es jetzt auch Fälle aus dem letzten Sommer, zum Beispiel in Winterthur, ist ein junger Mann, Dachdecker, während einer Hitzewelle auf dem Dach zusammengebrochen und dann runtergefallen und tragisch verunglückt.
Das heißt also, wir müssen jetzt und sofort schauen, dass das Erdöl im Boden bleibt. Keep the oil in the soil. Dass die großen fossilen Industrien endlich stillgelegt und umgebaut werden. Und es braucht schnellstmöglich die Transformation auf grüne Energie. Nur so können wir verhindern, dass Hitzewellen immer häufiger und immer intensiver werden. Die Lösung ist eigentlich eine relativ einfache.
Gleichzeitig aber auch, wie Samuel Lüthi sagt, müssen wir uns anpassen. Wir leben ja de facto schon in einer 1,5 Grad Welt und hier in der Schweiz sogar in einer 2,8 Grad Welt. Das ist das aktuelle Klimamittel im Vergleich zum vorindustriellen Durchschnitt zwischen 1871 und 1900. Wir kommen also um Adaption nicht herum. Es braucht Maßnahmen, um die Verletzlichsten zu schützen. Frauen, Alte, Kinder, Arme und alle marginalisierten Gruppen, die meistens keine Möglichkeit haben, sich von der Hitze zu schützen, wie wir gehört haben.
Ich habe mich deshalb gefragt, wie eine solche Hitzewelle-Klimaadaption in Städten denn aussehen könnte. Dafür habe ich mir vor allem zwei Projekte angeschaut, die genau in diese Richtung zielen. Das erste sind die Climate Shelters in Barcelona.
Ja, mit Barcelona habe ich mich auch beschäftigt. Barcelona gehört zu den Städten, die außergewöhnlich stark von der Klimakrise betroffen sind. Vielleicht ist deshalb auch Barcelona die Stadt mit den Superblocks, die ja genau eben auch in diese Richtung zielen, hier schattige Orte, schattige Straßen zu schaffen. Jedenfalls im Sommer 2022 erlebten die Bewohnerinnen von Barcelona die höchsten je aufgezeichneten Temperaturen. Die Durchschnittstemperatur über das ganze Jahr gemittelt war 4 Grad höher als der Durchschnitt zwischen 1961 und 1990, lag also bei 28,2 Grad. Hitzewellen sind für Spanien zwar nichts Neues, aber sie dehnen sich eben zunehmend aus, sie starten immer früher und enden immer später.
Barcelona ist insofern interessant, weil es bezüglich Hitzeadaption ein Vorreiter ist. Das hat auch mit der Bürgermeisterin Ada Colau zu tun, die die Stadt von 2015 bis 2023 regierte. Sie rief 2020 den Klimanotstand aus, setzte sich für öffentlichen Verkehr ein, für mehr Grünflächen und die Schaffung von verkehrsberuhigten Superblocks, die du bereits angesprochen hast. Und Ada Colau hat früh gemerkt, dass die Stadtbewohnerinnen vor der Hitze geschützt werden müssen. Und dafür hat die Regierung dann sogenannte Climate Shelters geschaffen. Das sind Räume, in welchen Menschen Schutz vor dem Klima finden. Ich habe mit Anna Terra Amorim gesprochen. Sie ist Postdoktorandin am Baskischen Center for Climate Change. Sie hat zu den Climate Shelters in Barcelona geforscht und mir erklärt, wie es dazu kam.
So, Climate Shelters started as public spaces. Provides thermal comfort for vulnerable populations or populations that are particularly vulnerable to extreme temperatures. And they were inspired by what is called cooling centers that existed in the United States and in Australia. But the difference.
Vorbild für die Climate Shelters waren gekühlte Räume in den USA und in Australien, die es schon länger gibt und wo Menschen sich bei Hitzewellen abkühlen können. In Barcelona wurden aber keine neuen Gebäude dafür gebaut, sondern vielmehr bestehende öffentliche Gebäude dafür adaptiert, darunter Schulen, öffentliche Räume wie Bibliotheken, Museen. Später kamen auch Universitäten dazu, Kirchen, Synagogen. Das Ganze wurde 2019 gestartet und heute gibt es in ganz Barcelona mehr als 200 Climate Shelters.
Und gehören dann zum Beispiel auch U-Bahn-Stationen zu Climate Shelters? Sind unterirdische Räume, die ja normalerweise kühler sind, auch als Climate Shelters vorgesehen?
Nein, eigentlich nicht. Anna Terra Amorim hat mir erzählt, dass das tatsächlich ein Problem ist, dass mittlerweile auch andere Städte Räume als Climate Shelters auszeichnen, die aber nicht dafür geeignet sind. Weil Climate Shelters, so wie das Verständnis in Barcelona ist, müssen Räume sein, wo sich Menschen wirklich wohlfühlen, wo sie sich erholen können, wo sie Schutz finden. Innenräume dürfen höchstens 27 Grad warm sein. Außenräume, die als Climate Shelters markiert sind, müssen eine bestimmte Anzahl Grünfläche aufweisen und sie müssen genügend Schatten haben, damit man sich eben wirklich vor der Hitze schützen kann. Zudem müssen Climate Shelters auch kostenlos Wasser abgeben, Stichwort Dehydrierung, und die Besucherinnen müssen dort komfortabel sitzen können, um sich eben vor der Hitze erholen zu können. Vor Ort gibt es zudem Verantwortliche, die ein Training erhalten haben. Sie wissen zum Beispiel, was man tun muss, wenn jemand aufgrund der Hitze kollabiert. Sie können erste Hilfe leisten. Meistens sind das nicht speziell dafür eingestellte Personen, sondern das sind die Bibliothekarinnen, die sowieso dort arbeiten, die Rezeptionistinnen oder andere Angestellte des öffentlichen Dienstes. Die Mitarbeitenden machen dies also zusätzlich zu ihren sonstigen Aufgaben.
Wenn ich dir jetzt so zuhöre, Samuel, klingen diese Shelter für mich fast wie so kleine Oasen in unserer bekannten Umgebung. Wie finde ich oder wie finden Personen, die Schutz suchen, diese Shelters?
Auf der Website der Stadtverwaltung sind sie alle verzeichnet, mit genauem Standort, den Öffnungszeiten etc. Es gibt auch Kampagnen der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit Schulen, um darauf hinzuweisen, wo diese Shelters zu finden sind. Zudem wurden Stickers kreiert, die die Climate Shelters auch von außen als solche auszeichnen.
Und funktioniert das dann tatsächlich? Wissen die Menschen, wo sie Schutz finden können?
Leider nicht in jedem Fall. Das ist tatsächlich ein Problem, wie mir Anna Terra Amorim auch erzählt hat. Sie hat 2022 in ihrer Forschung über 400 Interviews mit Menschen in Barcelona geführt, vor allem im Viertel La Prosperita im Nordosten der Stadt. Das ist ein Viertel, wo viele armutsbetroffene Menschen leben und auch viele Menschen mit Migrationsgeschichte.
85% of the people I interviewed did not know about the climate shelters. So that's a huge number. And among those people, people with an immigrant background, particularly from the global south, they were 7 times.
85% der Befragten hatten noch nie von den Shelters gehört. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mit Migrationsgeschichte und vor allem auch aus dem globalen Süden von den Climate Shelters wussten, war 7-mal geringer als bei Spanierinnen. Und das, ob schon gerade sie meist besonders von Hitzewellen betroffen sind, wie wir vorhin bereits gehört haben. Die Sprache allein kann das nicht erklären, weil viele Migrantinnen in diesem Viertel eigentlich aus spanischsprachigen Ländern kommen. Anna Terra Amorim hat das eher auf die Ausbildung zurückgeführt, die ein wichtiger Faktor ist, dass Menschen überhaupt sich informieren können, auch eben wo diese Shelters sind, Informationen kriegen, dass es so ein System überhaupt gibt. Und zudem hat sie auch gesehen, dass die Kinder oft besser informiert sind als die Erwachsenen, ganz einfach, weil die Climate Shelters in den Schulen thematisiert werden.
Das heißt, einfach nur Climate Shelters aufstellen reicht nicht. Es geht auch um Zugänglichkeiten und die Stadt müsste sich noch viel mehr darum kümmern, dass Menschen davon wissen, dass sie sich dort auch willkommen fühlen. Können wir denn trotzdem vom Beispiel Barcelona lernen? Ist das auch etwas, was in der Schweiz oder an Orten mit anderen Bedingungen funktionieren könnte?
Ja, durchaus. Aber eben, wie du sagst, eigentlich nur, wenn das Konzept der Climate Shelters an die lokalen Bedingungen vor Ort angepasst wird und wenn die betroffenen Menschen partizipieren können in der Gestaltung solcher Shelters. Das ist absolut zentral, sagt Anna Terra Amorim.
I think first and foremost, we need to see what the local community wants, because there's no one solution fits all. And we shouldn't really be copy-pasting something that...
Etwas, was Anna Terra Amorim in ihrer Forschung nicht nur in Barcelona immer wieder hört, ist der Wunsch nach Grünflächen. Barcelona sei heute zu betoniert, sagt sie. Und die Grünflächen in der Stadt sehr ungleich verteilt. Die Befragten wünschen sich vor allem natürliche Interventionen, also mehr Bäume, öffentliche Brunnen, Wasserquellen, wo man sich abkühlen kann und Orte, die multifunktional nutzbar sind, also wo man sich gemeinsam treffen kann, die man auch für kulturelle oder soziale Tätigkeiten nutzen kann oder wo man sich einfach gemeinsam treffen kann.
Ja, wenn es draußen bereits 40 Grad ist und ich dann irgendwie an einen solchen gekühlten Ort gehen soll, muss ich ja einen langen Weg zurücklegen und der bringt mich dann vielleicht möglicherweise stichend ergreifend um, weil es einfach zu heiß ist, um dorthin zu gelangen.
Das ist tatsächlich ein Problem, ja. Laut Stadtverwaltung, also in Barcelona, haben heute 95% der Bevölkerung in 10 Minuten Gehdistanz Zugang zu einem solchen Climate Shelter. Und Ziel wäre, dass bis 2030 alle in 5 Minuten zu Fuß bei einem solchen Shelter sind. Aber du hast natürlich absolut recht, selbst 5 Minuten an praller Hitze bei über 40 Grad können natürlich je nach Gesundheitszustand verheerend sein. Geografinnen an der Universität Heidelberg haben sich deshalb Gedanken dazu gemacht, wie man die Wege denn optimieren könnte, damit eine hitzeangepasste Mobilität möglich ist. Also damit man sich die Wege so wählen kann, dass man eben nicht der prallen Sonne und der Hitze ausgesetzt ist. Sie haben in einem transdisziplinären Forschungsprojekt gemeinsam mit Betroffenen eine Art von Google Maps für hitzeoptimierte Wege entwickelt. Sie nennen das ein Routing-System. Als erstes mussten sich die Forscherinnen aber zuerst mal ein Bild dazu machen, welches die kritischen Punkte in der Stadt sind, also hier jetzt Heidelberg, also wo die Menschen am meisten unter der Hitze leiden. Darüber habe ich mit Katrin Vosshaag gesprochen. Sie forscht als leitende Wissenschaftlerin am TD Lab Geografie des Geografischen Instituts der Universität Heidelberg. Und sie hat das Routing-System mitentwickelt. In Städten, so hat sie mir erzählt, sind zum Beispiel große Kreuzungen während Hitzewellen für viele Menschen sehr problematisch.
Also was uns vorher nicht so ganz klar war, ist, dass also zum Beispiel gerade wie dieser großen Kreuzung, dass vor allen Dingen Ampeln, Fußgängerwege, Ampeln und sowas ein großes Problem sind. Gerade in größeren Städten, wenn man auch Städte hat, die vielleicht noch nicht so optimal an Rad- und Fußgängerwege und so angepasst sind. Das heißt, sehr viel Autoverkehr hat. Dann haben ja Fußgänger oft die Herausforderung, dass sie gerade in Kreuzungsbereichen so sehr häufig eben lange in der Sonne warten müssen. Und dann auch die Schaltungen vielleicht nicht darauf angepasst sind, dass ältere Menschen oder jemand im Rollstuhl oder mit Kinderwagen, dass man dann länger braucht, über eine große Kreuzung zu kommen. Das heißt, die Menschen sind in solchen Bereichen dann minutenlang der Sonne und der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Es gibt natürlich keine Möglichkeit, eine Kreuzung zu beschatten in dem Sinne. Und dann muss man irgendwie halt ja alternative Wege finden oder sowas. Und das ist für die Menschen natürlich eine Herausforderung. Und wie kann man sowas lösen? Da kann man dann natürlich auch irgendwie mit dem Verkehrsmanagement zusammenarbeiten und identifizieren, wo sind denn solche Problemampeln, sage ich mal, oder Kreuzungsbereiche. Gibt es Wege vielleicht über unseren Routendienst, der diese Bereiche dann auch umgeht?
Die Forschenden haben ein Modell entwickelt, das die Wege durch die Stadt anzeigt, die am wenigsten hitzebelastet sind. Also Wege, die im Schatten liegen, wo es möglichst viel Grün hat, vielleicht auch Wasserquellen. Dafür braucht es natürlich jede Menge Klimadaten und das quasi in Echtzeit. Dafür wurden zusätzliche Sensoren in der ganzen Stadt Heidelberg installiert, die ständig Daten zu Wetter, Lufttemperatur, Druck und Feuchtigkeit liefern. Und somit weiß das System eigentlich zu jeder Zeit, wo es gerade wie heiß ist.
Das heißt also, wenn ich in Heidelberg unterwegs bin, werde ich mich, bevor ich aus dem Haus gehe, erstmal in den Katastrophenmodus versetzen müssen und sagen, meine Stadt ist jetzt nicht mehr einfach begehbar, sondern ich muss mich, damit ich eine Überlebenschance habe, gerade als ältere Person, an dieses Routing halten. Das heißt, hier werden Menschen auch konditioniert, ein Stück weit mit dieser Klimakrise zu leben und in diesen Hitzewellen zu leben. Und da sehe ich dann schon auch eine Art von Individualisierung des Problems, oder sehe ich das irgendwie falsch?
Das ändert ja auch die Art, wie ich mich bewege. Und oft brauchen diese Wege vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit. Und müsste dann nicht viel mehr die Stadt dafür sorgen, dass sich die BürgerInnen auch bei Hitzewellen sicher in der Stadt bewegen können?
Und wenn ich das noch ergänzen darf, die AutobesitzerInnen, die fahren dann in ihren klimatisierten Elektro-SUVs durch die Stadt, während diejenigen, die kein Auto besitzen, eben diesen Hitzewellen ausgesetzt sind und sich an dieses Routing halten müssen, um schlicht und ergreifend in ihrer Stadt zu überleben.
Ihr habt natürlich recht, ein solches Routing kann nationalen Klimaschutz und städteplanerische Klimaadaption natürlich nicht ersetzen. Das betonte auch Katrin Vosshaag in unserem Gespräch.
Die Hitzebelastung ist jetzt schon da. Jetzt schon werden die Sommer von Jahr zu Jahr intensiver. Und man bräuchte eigentlich sofort sehr weitgreifende Maßnahmen. Und das ist natürlich auch aufgrund von Ressourcen, aber auch den Verwaltungsprozessen alles gar nicht so schnell umsetzbar. Und deswegen, ja, ist halt unser Routingdienst auch nur so eine Möglichkeit, mit der wir halt schnell helfen wollen, dass man halt guckt, wie kann man in der bestehenden Infrastruktur mit dem bestehenden Wegenetz halt eher bessere Wege gehen. Und alles andere braucht leider auch sehr viel Zeit. Der große Vorteil ist für uns, ist, dass die Stadtverwaltung wirklich eng eben mit uns zusammenarbeit, und die Stadt Heidelberg hat jetzt seit anderthalb Jahren auch einen Hitzeaktionsplan, und da waren wir auch involviert. Aber das sind eben auch viele Maßnahmen, eben eher langfristig oder mittelfristig gedacht.
Wie sieht dann die Situation eigentlich für die Schweiz aus? Sind unsere Städte schon angepasst an diese Hitze?
Ja, wie fast alles in der Schweiz ist natürlich auch die Hitzeadaption föderal organisiert. Das heißt, manche Städte und Kantone sind bereits viel weiter als andere. In meinen Gesprächen, die ich mit ExpertInnen geführt habe, wurden als Best Practice Beispiele für die Schweiz immer wieder die Kantone Genf, Waadt und das Tessin genannt. Sie sind schon länger an der Thematik dran, auch einfach, weil sie sehr stark von der Hitze betroffen sind. Der Kanton Waadt zum Beispiel hat einen ausgefeilten Plan Canicule erarbeitet, bei dem unterschiedliche Behörden sehr eng zusammenarbeiten, wenn eben wieder so eine Hitzewelle auftritt. Es gibt dann auch Patrouillen, die während Hitzewellen bei alten Menschen im öffentlichen Raum schauen, ob sie genügend zu trinken haben, ob es ihnen gut geht, also eine Art Care-Arbeit im öffentlichen Raum. Aber eben Waadt ist nach wie vor eine Ausnahme, eine schweizweite Hitzeanpassungsstrategie, die fehlt eigentlich bis zu großen Teilen bis heute.
Ja, das verwundert mich nicht, weil ja in der Schweiz die Hitze auch ganz unterschiedlich auftritt. Auch die Hitze tritt ja von Kanton zu Kanton verschieden auf. Aber wenn ich jetzt auf meine Stadt blicke, Samuel, die Stadt Basel, muss ich sagen, ich habe noch nichts gesehen von einem Klima, Katastrophenplan, von einem Hitzewelleplan. Hier wird darüber diskutiert, wie viele Bäume in Töpfen auf den öffentlichen Raum gestellt werden sollen und wie viele Sonnenschirme und da und dort ein Sprühregen. Und das alles soll dann irgendwie die Bevölkerung schützen, wenn es denn zu einer Hitzewelle kommt. Also ich spüre hier in der Stadt wenig, dass hier wirklich etwas gemacht wird. Und ich glaube, ich bin da nicht allein.
Mir geht es ähnlich, Christoph. In Basel finde ich es extrem, dass das eher ein bisschen als Marketingstrategie zu funktionieren scheint. Es steht irgendwo, dann gibt es viel Aufregung, aber de facto am Schluss bleibt nichts viel für die Bevölkerung übrig. Das sind so kleine Flecken.
Und da sind wir eben wieder bei diesem Punkt. Irgendwie ist es absolut unverständlich, dass wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele Hitzetote es heute bereits gibt, eben wie diese Hitzewellen eigentlich der Klimakiller Nummer eins sind im Rahmen der Klimakatastrophe, wie Politikerinnen bisher noch überhaupt nicht darauf fokussieren und wirklich in großem Maßstab beginnen, die Städte an diese Bedingungen, die schon heute herrschen und die in Zukunft sich noch verschärfen werden, die Städte entsprechend anzupassen auch.
Die Stadt, in der ich lebe, ist tatsächlich noch nicht in diesem Katastrophenmodus angekommen, wo es eigentlich hingehen sollte. Hier wird in der Stadt Basel ein neues Tunnel projektiert, das unter dem Rhein hindurchgehen soll und das noch mehr Verkehr auf die Autobahn bringen will und noch mehr Autoverkehr durch die Stadt schleusen will. Das, obwohl in dieser Stadt die Bevölkerung abgestimmt hat, dass die Stadt bis ins Jahr 2037 klimaneutral werden solle. Also wir sind noch nicht in dieser neuen Normalität der Klimakrise angekommen, sondern Politikerinnen und Politiker in dieser Stadt haben immer noch das Gefühl, dass wir mit der alten Normalität weiterkommen.
Und das Ding ist ja, wie wir gezeigt haben, auch in dieser Episode, es gibt durchaus Lösungen. Ja. Es ist nicht so, dass man nicht wüsste, was man tun müsste, um Menschen zu schützen, auch eben Climate Shelters sind ein Beispiel dafür, aber natürlich viel mehr Grünflächen, die wir brauchen, es braucht mehr Wasser in der Stadt, es gibt x Maßnahmen, die in großem Maßstab ausgerollt werden können, die eben zum Schutz der Bevölkerung auch beitragen würden.
Und vor allem, keep the oil in the soil.
Genau.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode zu Hitze. Danke, Samuel, für deine Recherchen zum Thema. Ein Thema, das uns ganz sicher noch länger beschäftigen wird.
Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Danke, Anna. Danke, Christoph.
Danke, Samuel.
In der nächsten Episode beschäftigen wir uns mit den enormen Emissionen von Privatjets und welche Rolle der Euro-Airport in Basel dabei spielt.
Treibhaus, der Klimapodcast, ist eine Produktion von Podcast Lab mit Samuel Schläfli, Lena Schubert, Johann Otten, Olivier Christe, Selin Elber, Esther Peche und der Musik von Lukas Fretz, moderiert von Anna Fierz und Christoph Keller.
Treibhaus ist zu finden auf unserer Website www.treibhauspodcast.ch, auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcasts und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook, Instagram und neu auch auf LinkedIn. Und natürlich wie immer auch per Mail an mail@treibhauspodcast.ch.